Hallo und herzlich willkommen zur Folge 37 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer und ich bin die Person hinter diesem Podcast. Bevor wir gleich loslegen, gibt es noch zwei, drei organisatorische Sachen. Wir starten in einem Juni mit gleich drei Folgen. Das liegt an der Taktung der Mittwoche. Das heißt, es gibt am 1., am, lasst mich rechnen, 15. und am 29. jeweils eine frische Folge. Im Juli gönnen wir uns eine Sommer- und Sendepause. Und das Schöne ist, im August geht's dann weiter. Das ist die frohe Kunde. Viele haben sie auch schon auf Twitter und anderweitig in den sozialen Netzwerken bekommen. Nach einem sehr kurzen und sehr positiven Austausch haben sich sowohl Pit Gottschalk und Sport1 auf der einen als auch ich auf der anderen Seite entschieden, den Vertrag zu unterzeichnen und in eine neue Saison zu gehen. Ich wollte das jetzt hier total fußballfantastisch ankündigen, aber mit dem dritten Zungenbrecher gehe ich dann jetzt vielleicht einfach mal in die Folge. Nämlich so wunderbar wie die Ankündigung für eine neue Saison ist auch mein heutiger Gast. Das ist Alex Schnarr, Blogger und Fan des einzigen Europapokalsiegers der DDR. Ihr könnt jetzt alle schon mal drüber nachdenken, wer das war. Wir verraten es nicht sofort. Hi Alex.
Hallo Mara, das ist ja gleich zu Beginn schon zu viel der Ehre. Ich freue mich sehr über die Einladung und dass ich hier dabei sein darf bei dir.
Ja, ich freue mich auch total, dass wir uns endlich mal wieder hören. Und ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, wann wir beide eigentlich den ersten Austausch miteinander hatten. Und zwar war das über Twitter. Damals hattest du für das Portal 120 Minuten, das du eine Zeit lang betrieben hast und bei dem ich dann im letzten Jahr auch mit dabei war, aber nicht der Grund, warum wir es dann beendet haben, den Artikel geschrieben, Bildet Banden, Sportjournalistin in der Fußballberichterstattung. Und ich habe dir so sinngemäß geschrieben, warum schreibt den Text eigentlich keine Frau? Und du hast sinngemäß geantwortet, haben wir nicht, mach doch bei uns mit. Und zack, schon war ich dabei.
Genau,
ich würde gleich das, verhaftet. Genau, ich würde das einen produktiven Pragmatismus nennen, würdest du sagen, der ist typisch für dich?
Ja, doch, könnte ich so unterschreiben, durchaus.
Ja, ja? Okay. jetzt habt ihr alle ein bisschen Zeit, um zu überlegen. Verrat uns doch mal, welchem Verein gehört dein Herz?
Ja, mein Herz gehört natürlich dem großartigen, großen ersten FC Magdeburg, dem zukünftigen Zweitligisten und hoffentlich nie wieder Drittligisten. Und wie du ja auch schon sagtest, der einzigen Mannschaft aus der ehemaligen DDR, der es gelungen ist, einen Europapokal zu gewinnen. Das ist auch eine Sache, die uns nie wieder jemand nehmen wird.
Ja, das ist schön, ne? Im Fußball diese Dinge, die einem niemand nehmen kann, egal was als nächstes kommt.
Das stimmt wohl, genau.
Wie war denn deine Fußballsozialisation? Also du bist in Magdeburg geboren, ne? Bist du so ganz klassisch auf Papas oder Mamas Schultern ins Stadion oder wie war das?
Also so ganz fansozialisationsuntypisch und das ging bei mir auch sehr, sehr spät erst los mit der Magdeburg- oder FCM-Liebe. Also du hast es richtig gesagt, ich bin in Magdeburg geboren und aufgewachsen und hatte eigentlich so die ersten Jahre meines Lebens gar keinen Bezug zum Verein und würde sagen, Fan geworden, so richtig, bin ich tatsächlich erst ja so in der Oberstufe, also so im ja, Klassenstufe 11. Da hatte ich dann so ein paar Leute in der Klasse, die zum FCM gegangen sind, die da Bock drauf hatten und da bin ich einfach mitgegangen und so ging das bei mir dann peu à peu eigentlich los. Davor war es halt eher so, dass ich den Club so über die Presse so ein bisschen verfolgt habe. Dazu muss man wissen, dass der FCM nach dem Mauerfall ja eigentlich auch immer tragische Geschichten geschrieben hat, wenn es nämlich darum ging, sich irgendwie bei einer Ligenreform für die höhere Staffel zu qualifizieren oder so oder solche Dinge, da hat es dann regelmäßig und oft sehr, sehr tragisch nicht gereicht und ich glaube, irgendwie mag ich solche Geschichten des tragischen Scheiterns und habe dann immer über die Tagespresse das so ein bisschen verfolgt. Ich war auch mit meinem Vater zweimal im Stadion, das hat jetzt aber eigentlich nicht verfangen, so aus fansozialisatorischer Sicht. Das war irgendwie eher, muss ich auch ehrlich sagen, waren dann eher so krampfige Vater-Sohn-Aktivitäten, so ein bisschen,
das bisschen klingt schräg. Nach Scheidungskind.
Nicht, aber war halt eigentümlich, weil es sonst nicht so üblich war, dass ich mit meinem Vater alleine was gemacht hätte. So. Und es gab dann eben diese zwei Gelegenheiten. Eine hatte ich vorhin auch nochmal drüber nachgedacht. Da erinnere ich eigentlich nur, im alten Magdeburger Stadion war es halt so, Heimkurve, dann kam das Marathontor, dann kam die Gästekurve und wir saßen auf der Haupttribüne und das Einzige, was ich von dem Spiel noch erinnere, ist, dass ich völlig fasziniert davon war, so als 12-, 13-Jähriger, wie die sich über dieses Marathontor hinweg irgendwie so mit Steinen beworfen haben und das keinen zu jucken schien. Das fand ich faszinierend, weiß ich bis heute. So, aber ja, also das Spiel, wo ich sagen würde, da beginnt eigentlich meine Fankarriere, das war wie gesagt recht spät, das war in der Saison 2000, 2001, da hat der FCM als Viertligist den DFB-Pokal so ein bisschen aufgemischt. Wir haben in der ersten Runde den ersten FC Köln veritabel aus dem Stadion geschossen, da war ich da und nach diesem Spiel habe ich mir dann einen Fanschal gekauft, der tatsächlich auch heute noch meinen Nacken ziert, wenn ich ins Stadion gehe, und bin nach Hause gekommen und habe meinen völlig schockierten Eltern erklärt, ich bin jetzt FCM-Fan. Die sind da so ein bisschen vom Glauben abgefallen, weil der Club damals jetzt auch nicht unbedingt die Massen angelockt hat und jetzt auch nicht unbedingt ja, so in der Mitte der Gesellschaft stattfand, möchte ich jetzt mal vorsichtig ausdrücken. Okay. Das war schon alles ein bisschen rauer, ein bisschen, ja, hatte so einen gewissen Ruf, und meine Eltern fanden das sehr, sehr schräg, und ich fand es aber cool, und da hatte es mich erwischt und seitdem auch nie wieder losgelassen.
Wie das so ist mit den ganz großen Lieben, glücklicherweise. Du bist Jahrgang 1980, ne? Das heißt, du warst dann 9, 10 zu der Zeit, als Wende und Wiedervereinigung stattgefunden haben. Und du hast gerade schon angesprochen, dass der FC Magdeburg dann viele eher tragische Geschichten geschrieben hat. 89, 90 sind sie Dritter geworden und haben das letzte Mal europäisch gespielt. Dann folgte so der Absturz, durchaus ja auch ein Stück weit mitbegünstigt durch den Ausverkauf, den es damals in vielen ostdeutschen Clubs gab, also in dem eben Spieler aus dem Westen abgeworben wurden. Und natürlich muss man sagen, dass die Clubs im Osten bei der Zusammenlegung der beiden Ligen, wenn man jetzt mal also auf die Plätze schaut, die vorhanden waren und wie die verteilt wurden, ja, also so richtig fair war das eigentlich nicht, muss man sagen. Hast du das damals wahrgenommen? War das ein Thema? War das vielleicht auch ein Wutthema, dass man das Gefühl hatte, man wird da irgendwie über den Tisch gezogen?
Also das erinnere ich dann eher so aus Erzählungen der älteren Clubfans, die es damals sehr, sehr nah miterlebt haben und auch mitgelitten haben. So. Ich habe das damals noch nicht verfolgt. Also gerade so Wende- und Umbruchzeit, das war auch, naja, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, eben auch in der Familie, im Umfeld, natürlich eine Umbruchzeit einfach, wo eigentlich alle, glaube ich, erstmal andere Sorgen hatten als Fußball in allererster Linie. Ich war ja 9, als die Mauer fiel, und wie gesagt, hatte da gar keinen großen Fußballbezug. Also zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich das nicht mitbekommen. Ich habe es natürlich dann später, also in den 90er Jahren, als es die diversen Qualifikationssaisons gab, die dann irgendwie alle gescheitert sind, natürlich dann auch mir noch mal so ein bisschen erzählen lassen, angeeignet und so weiter. Und das ist schon, um jetzt noch mal auf deine Ausgangsfrage zu antworten, das ist natürlich schon immer mal wieder auch Thema, auch wenn man sich dann, das habe ich ja dann auch gemacht, noch mal so ein bisschen mit der Vereinshistorie beschäftigt und so weiter, dass das eine ganz schwierige Sache war, wie das sozusagen verhandelt wurde und dann auch gehandhabt worden ist letzten Endes. Und weil du sagst, also das, was du jetzt so ein bisschen rekapituliert hast, waren ja viel auch externe Faktoren. Man muss aber schon auch dazu sagen, dass die Vereine selbst, und das war beim ersten FC Magdeburg auch nicht anders, da natürlich auch einen Anteil dran hatten, dass es dann möglicherweise nicht geklappt hat. Weil was man sich nochmal klar machen muss, ist, dass im Prinzip mit den politischen Umbrüchen ja plötzlich die Vereine in der Situation waren, ich sage das jetzt mal so platt, irgendwie wirtschaften zu müssen, nach einer ganz anderen Logik irgendwie zu agieren, aber dann auch das Wissen zum Teil gar nicht zu haben, wie das funktioniert und so weiter. Also das war schon eine schwierige Gemengelage. Und ja, wir haben es dann halt sportlich einfach nicht geschafft. Andere Vereine hatten das Glück, es dann hinzubekommen. Und das und eben der Umstand, dass wir als ehemalige Europapokalsieger natürlich auch einen ganz anderen Anspruch hatten, so, hat dann in den Folgejahren eben auch dazu geführt, dass da viele Entscheidungen auch gefallen sind, die vielleicht nicht so glücklich waren, weil man möglicherweise dann jetzt nicht mit der entsprechend nötigen Weitsicht oder Demut agiert hat. So.
Das Thema mangelnde Weitsicht und mangelnde Demut kennt man, glaube ich, in vielen Vereinen. Du hast gerade gesagt, als du angefangen hast, ins Stadion zu gehen, stand der Verein nicht unbedingt für die Mitte der Gesellschaft. Auf was für Themen so vom Fansein hast du dich denn mit einer besonderen Begeisterung eingelassen? Also bist du hauptsächlich zu Hause gewesen? Bist du viel auswärts gewesen? Warst du Typ Pyro? Ich habe bei dir irgendwo den schönen Satz gelesen. Du bist dagegen, dass Pyro Technik in den Händen von Fernsehmoderatoren landet. Ich glaube, alle wissen, worauf das irgendwie anspielt. Also was wurde dann so Teil deines Fanlebens?
Also da muss ich, glaube ich, auch nochmal so mehrere Phasen unterscheiden. Also als ich Fan wurde, fiel es bei mir zusammen eben dann auch mit dem Weggang aus Magdeburg. Ich habe dann in Mannheim studiert, war dann also auch erstmal relativ weit weg vom Verein und vom Stadion und bin dann auch lange nicht oder wenig ins Stadion gegangen und so richtig intensiv dieses Fanleben gelebt habe ich dann eigentlich so ab dem, ja, so ab 2006, 2007 würde ich sagen, wo ich dann aus Gründen auch wieder zurück in Magdeburg war, dann regelmäßig ins Stadion gegangen bin und dann folgte irgendwann auch über den Blog und über verschiedene andere Sachen eine sehr, sehr intensive Phase, die, ja, so ich denke so fünf, sechs Jahre anhielt, in der ich ja regelmäßig alles, so gut wie alles gefahren bin oder alles gefahren bin. Also in den letzten Saisons vor Corona, wenn ich da mal zwei Spiele in der Saison nicht im Stadion gesehen habe, dann war das viel. Die Zweitligasaison 18, 19 war, glaube ich, eine 34er-Saison. Also das war so der ganz klassische Fall von folgen dir scheißegal wohin, wie wir es auch manchmal singen, in der Kurve. Und ansonsten stehe ich bei uns auf der Nordtribüne im Heinz-Krügel-Stadion und bin bei sehr vielen Ultra-Themen sehr, sehr positiv kann die auch gut mitgehen. Also finde Pyrotechnik bei allen Gefahren, die natürlich mit sich bringt, ist mir völlig klar, aber eben eigentlich auch eine schöne Sache zur Untermalung von Choreografien und so weiter und bin da schon, ja, glaube von meiner Denkweise und von meinem Stadionzugang her schon auch, würde ich schon sagen, recht eng an der aktiven Fanszene. So.
Du hast dann irgendwann, du hast den Blog gerade schon erwähnt, angefangen über Fußball zu schreiben auch in deinem Blog Nur der FCM. Kannst du dich dran erinnern, was dafür so die Initialzündung war? Gab es eine?
Gab es tatsächlich. Auch wieder typische FCM-Tragik. Also der Verein, wie gesagt, der hat so seine Höhen und Tiefen und hatte in den letzten Jahren eben dann auch doch das ein oder andere recht tiefe Tief. Und jetzt nehme ich dich mit in die Saison 2011, 2012. Da waren wir mal wieder in der Regionalliga. Es lief gar nichts. Ich glaube, wir hatten sogar die Chance, eine Saison abzuschließen ohne einen einzigen Heimsieg. Auch das hat der Verein dann aber leider noch versaut, indem sie dann doch noch eins gewonnen haben. Also es war ganz furchtbar. Und ganz, ganz schlimm, es waren dann auch irgendwie nur noch, 3000 Leute oder so, wenn das überhaupt zu viel waren, dann zum Schluss noch im Stadion, also alles ganz furchtbar. Und ich habe zu der Zeit eben in Leipzig gelebt und bin zu den Spielen immer nach Magdeburg gefahren und hatte aber sozusagen in Leipzig und auch sozusagen beruflich irgendwie wenig andere Clubfans in meiner Nähe. Das heißt, ich war mit meinem Frust relativ alleine und konnte den dann immer nur an den Spieltagen dann damals mit meinem besten Freund Martin, schöne Grüße, sozusagen ausleben, aber dann sonst eben nicht und brauchte da ein Ventil für und hab dann irgendwann gedacht, hier so das Thema Blog und so, das fandst du eigentlich schon immer mal spannend, warum also nicht das, was mich da bewegt zum Thema FCM und Fußball und wie es mir damit geht, einfach aufschreiben. So. Und so ging das dann los, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, aber ich meine im März oder April 2012, dass ich dann halt so angefangen habe, einfach mal Sachen zu verarbeiten, schreibend. Und so ging das mit dem Blog los. Und das hatte also zunächst schon was Selbsttherapeutisches, wenn man so will. Und hat dann so eine gewisse Dynamik aufgenommen, tatsächlich.
Jetzt sind in der Zeit viele Blogs rund um Fußball entstanden und etliche davon haben sich so ausgebildet, dass eben mehrere Leute zusammen da geschrieben haben. War das bei dir eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte das für mich machen, das ist so ein bisschen so mein privates Wohnzimmer, das ich aber anderen zum Lesen quasi freigebe? Oder hattest du zu der Zeit vielleicht auch niemanden so im Blick, wo du gesagt hast, das würde irgendwie passen?
Schon so ersteres. Also es war wirklich für mich erstmal einfach ein Ort, wo ich meine Gedanken lassen konnte. Ich hatte da zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so Gedanken wie, ich muss jetzt irgendwie eine große Reichweite mir aufbauen oder mich da mega vernetzen oder so, sondern das war wirklich einfach erstmal nur, ich schreibe das auf, ich habe da meinen Platz für und fühle mich danach irgendwie immer besser. Also du kannst das wahrscheinlich auch gut nachvollziehen, wenn man dann sozusagen Sachen hat, die im Kopf arbeiten und wenn man die dann in so eine Wortform gegossen hat, dann ging's mir irgendwie immer gut damit. So, und so ging das los und alles, was ab dem Zeitpunkt passierte, passierte dann einfach so. Also sind dann eben Dinge passiert, wie dass mich der Schwarzkopf-Verlag angesprochen hat, hier, du hast doch so einen Blog zum FCM, willst du nicht ein Buch machen über den Verein und so. Also dann kamen da so Leute auf mich zu und da gab es irgendwann auch, auch mal Resonanz aus der Fanszene so und dann hat man so, so Leute kennengelernt. Dann hat sich das einfach irgendwie so ein bisschen, ja, wie gesagt, hat das eine gewisse Dynamik aufgenommen und ja, und insofern hatte ich jetzt eigentlich, also stand da jetzt nie wirklich ein Konzept dahinter, dann und dann will ich das und das, die und die Zugriffszahlen, sondern ich habe einfach gemacht, im Großen und Ganzen.
Du hast auch bei dir auf der Homepage das schöne, ich nehme mal an, Selbstzitat stehen, ich mache Dinge mit Worten oder machen Worte Dinge mit mir, das kommt auf die Perspektive an. Würdest du sagen, ja, dass die Worte, die du über Fußball verloren hast in den letzten Jahre, diese 10, die das jetzt waren seit der Gründung des Blogs, tatsächlich stark mitgeprägt haben?
Naja, das ist tatsächlich so, wie dieses Zitat es sagt. Das ist halt, das bleibt ja unbestimmt. Ne? Also ich habe sozusagen durch das Schreiben oder auch diesen Zugang zum Thema Fußball eben unfassbar viele tolle Erfahrungen machen dürfen, tolle Leute kennenlernen dürfen. Und das hat mich natürlich irgendwie in irgendeiner Form, Art und Weise halt auch geprägt so. Und es war für mich aber, wie gesagt, eigentlich immer so eine Ausdrucksform. Und insofern kann ich die Frage schwierig beantworten, weil das mal so irgendwie ist. Aber was ich sicher sagen kann, ist, dass das Schreiben über Fußball dann auch bei 120 Minuten und eben auch über den FCM schon auch die Art und Weise, wie ich über Fußball nachdenke, geprägt hat. Klar, so.
Du hast es gerade schon angesprochen, du hast dann zunächst 111 Gründe, den ersten FC Magdeburg zu lieben, geschrieben und später dann noch 90 Minuten erste FC Magdeburg. Das ist erschienen im Verlag Die Werkstatt. Gab es mal eine Phase, vielleicht gerade auch mit den Büchern, wo du überlegt hast, ob du das beruflich machen möchtest?
Die gab es durchaus. Das war dann auch so der Punkt, wo, ich weiß gar nicht genau, wann das jetzt war, auch schon ein paar Jahre her, wo ich dann auch näher über das Thema Monetarisierung natürlich dann auch angefangen habe nachzudenken und überlegt habe, würde das funktionieren, würde das tragen, und auch da dann einfach mal gemacht. Ne? Also es gab dann irgendwie relativ schnell so eine Spendenidee, Unterstützerinnenidee, was ich dann peu à peu auch aufbauen konnte und was jetzt auch immer noch ganz gut läuft, aber jetzt bei weitem nicht auf einem Niveau, dass ich davon sozusagen meinen Lebensunterhalt bestreiten könnte, sondern ja, da meine Unkosten gut decke und am Ende des Monats auch noch ein kleines bisschen was rausbekomme. Aber die Überlegung gab es durchaus. Ich habe dann auch versucht, eine Zeit lang zweigleisig zu fahren und zu gucken, ob ich das sozusagen so ein bisschen aufbauen kann und den Brotjob aber noch in der Hinterhand behalte, um halt die Rechnung bezahlen zu können, und habe das eine Weile versucht, bin aber inzwischen aus verschiedenen Gründen, auf die wir vielleicht nachher auch noch kommen, auch von der Thematik dann wieder abgekommen und mache das jetzt im Prinzip so als kleine Sache nebenerwerbsmäßig weiter. So.
Wir können an der Stelle vielleicht mal kurz das Thema 120 Minuten streifen. Das war tatsächlich ein Angebot für Longreads, das du zusammen mit einigen Kollegen gegründet hast. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, waren es am Ende 5 Jahre, glaube ich, ne, die es insgesamt gelaufen ist. In dem letzten Jahr von, jetzt muss ich schon ausrechnen, wie das war mit der Pandemie, Februar 2019 bis Februar 2020, war ich tatsächlich auch dabei. Das sei also vor allen Dingen auch aus Transparenzgründen dazu gesagt. Wir haben damals, als die gemeinsame Entscheidung gefallen ist, unter anderem eben auch, weil wir keine Chance gesehen haben, wie wir das auf Dauer monetarisieren sollen und es gleichzeitig aber vom Aufwand her, so wie wir es machen wollten, so groß war, dass man es eben nicht einfach weiterlaufen lassen konnte, zumal sich dann auch bei einigen von uns, unter anderem auch bei dir und mir, auf verschiedene Arten und Weisen so ein bisschen Veränderung im sonstigen Leben ergeben haben, über die wir bei dir gleich noch sprechen können. Hast du eine Antwort auf die Frage, oder anders gefragt, ich erinnere mich, es gab eine unheimliche Resonanz darauf, dass wir damals gesagt haben, wir hören auf. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir uns alle gefragt haben, alle diese Leute und auch durchaus Leute, die in den Medien sehr stark unterwegs sind, stärker und mit sehr viel Aufmerksamkeit als der eine oder die andere von uns zu dem Zeitpunkt schon war, die alle gesagt haben, Mensch, was für ein tolles Format, was für tolle Leute, wie schade, dass es das nicht mehr weitergeben wird, wo wir uns so gefragt haben, wo wart ihr eigentlich, als es das Format gab? Also warum habt ihr es nicht irgendwie geteilt, darauf hingewiesen, mal Leute irgendwie angesprochen aus diesem Kreis und gesagt, habt ihr nicht Lust, auch für uns irgendwie was zu machen? Und die eigentliche Frage dann daran anschließend vielleicht, warum gelingt es bei manchen Formaten sehr gut, Leute dazu zu bringen, regelmäßig zu spenden, sich finanziell zu beteiligen, dazu beizutragen, dass ein Projekt weiter besteht und bei anderen nicht? Hast du darauf eine Antwort gefunden in den 2 Jahren seither?
Nicht so richtig, um ganz ehrlich zu sein. Ich hadere mit dem Ende von 120 Minuten ein Stück weit auch immer noch, wenngleich ich jetzt auch gleich dazu sagen kann, dass ich das, also sozusagen, dass das jetzt in mein Leben zeitlich auch gar nicht mehr passen würde. Mhm. So. Aber nein, also eine richtige Antwort darauf kann ich dir nicht geben. Es ist wirklich schräg. Ich glaube, was jetzt sozusagen unsere Arbeit bei 120 Minuten betrifft und auch die von dir angesprochene Reaktion, das ist für mich eher nochmal ein Hinweis darauf, dass wir vielleicht auch noch deutlich, ich sag das jetzt mal ein bisschen hart, aber ich glaube, du weißt, wie ich es meine, vielleicht noch ein bisschen aggressiver netzwerken hätten müssen. Also vielleicht hätten wir auch einfach stärker nochmal die von dir benannten Leute mit Reichweite einfach einbeziehen müssen, wie auch immer, keine Ahnung. Und uns nicht darauf verlassen, dass das sozusagen, also dass der Content alleine oder die Qualität alleine dann sozusagen zieht. Ich glaube, viel hat auch damit zu tun, welche Themen und Nischen man so ein bisschen besetzt. Und ich glaube schon, dass es zum Beispiel ein Riesenunterschied ist, ob du einen Vereinsblog machst zu einem Club, wo ja sozusagen die Anhängerinnenschaft schon irgendwie da ist, und du also ein potenzielles Publikum hast, was man gewisserweise auch skalieren kann, oder ob du eben, und so haben wir es bei 120 Minuten ja gehabt, thematisch sehr breit aufgestellt bist, aber dann eben ein Format hast, was eine, vielleicht eine spitze Zielgruppe hat. Also weiß ich nicht so genau. Und mein Gefühl war ja irgendwie auch immer, wir machen, und das kann ich, glaube ich, ganz, also ohne das überheblich zu meinen, aber schon zu sagen, wir haben einfach gute Sachen gemacht. Da bin ich immer noch fest von überzeugt. Und vielleicht haben wir auch einfach keinen guten Job gemacht, zu erklären, wie viel Aufwand dahinter steckt. Mhm. Weißt du, um den Leuten irgendwie klarzumachen, das ist schon mehr, als man nur einen Text reinhauen, so. Da gehört eine ganze Menge mehr dazu. So, also vielleicht ist es so eine Gemengelage oder so ein Mix aus diesen Faktoren. Es ist wirklich schwierig einzuschätzen. Wir haben ja auch immer mal versucht, so ein bisschen rauszubekommen, wie unsere Zielgruppe eigentlich überhaupt strukturiert ist auch und so. Ja, und hatten, wie du sagst, hatten halt auf diese Ankündigung aufzuhören eine große Resonanz, aber ja, so Zugriffszahlen und monetarisierungsmäßig hat sich das ja eigentlich auch nicht ausgedrückt. Also es war eine eigentümliche Erfahrung so, ja.
Ja, ich glaube, was auf jeden Fall eine Rolle spielt im Vergleich zu diesen Vereinsblogs, ist die emotionale Bindung, ne? Also, ja, dass genau. Natürlich die Leute die emotionale Bindung, die sie von einem Verein mitbringen, quasi dann auch eher eben mit so einem Blog entwickeln, der genau das macht. Und diese langen und ja schon auch von den AutorInnen, die damals mitgemacht haben, wahnsinnig intensiv recherchierten Texte und vielleicht auch die Tatsache dann mit den Gastautoren, ich weiß es gar nicht, also es war nicht so zugespitzt, ne, dass man so sagen konnte, das sind so die 2, 3 Leute oder das ist so, ja, das Thema, was ich unterstützen möchte. Aber ja, also manchmal denke ich da auch noch drüber nach. Ja. Du hast in den 2 Jahren seither, also Februar 2020, haben wir 120 Minuten abgemeldet, deinen Blog weiter betrieben. Du hattest jetzt ein Format, zuletzt ein Spiel, 2 Sichtweisen oder 2 Blicke. Zwei Perspektiven, genau. Und du hast mit dem letzten Beitrag, mit dem Beitrag über das letzte Spiel, was der erste FC Magdeburg jetzt in der 3. Liga absolviert hat, zu Ende der Saison, auch zumindest einen vorläufigen Schlussstrich gezogen unter deine Tätigkeit als Blogger. Warum?
Ja, da gibt es ganz verschiedene Gründe. Ich glaube, auf die kommen wir wahrscheinlich im Verlauf des Gesprächs auch alle noch.
Darfst du ruhig vorgreifen?
Ja, ich bin jetzt gar nicht so richtig sicher, wo sich da gut ansetzen lässt. Also diese Reihe, ein Spiel, zwei Perspektiven, habe ich ja zusammen mit der Nicole gemacht. Schöne Grüße auch an der Stelle, die das jetzt aus ich sag mal, beruflichen Gründen in der neuen Saison nicht weitermachen kann. So. Und bei mir war klar oder ist klar, was einen familiären Hintergrund hat und auch einen inzwischen wieder jobbedingten Hintergrund hat, dass ich eben nicht mehr so intensiv werde zum Fußball fahren können in den nächsten Jahren, wie ich das vorab gemacht habe, und mir einfach, das muss ich auch ganz ehrlich und einfach so sagen und eingestehen, die Zeitfenster fehlen, um sozusagen längere Texte nochmal zu machen, so. Mhm. Sprich, dieses Format, ein Spiel, zwei Perspektiven, endet jetzt im Prinzip organisch mit dem Abschluss dieser Saison, eben unter anderem auch, weil sich bei Nicole da Sachen ergeben haben. Und wie gesagt, für die neue Saison fokussiere ich alles, was wir da auf bei nur der FCM.de machen, dann auf das Thema Podcast, was ich zusammen mit meinem Kollegen Thomas Haufe mache. Und das kann ich sozusagen zeitlich in den aktuellen Lebenstakt sozusagen besser eintakten, und fand das jetzt, fühle mich ja eigentlich auch gut mit, dass jetzt einen guten Zeitpunkt, das jetzt sozusagen so zu entscheiden, weil es einfach auch ein guter Abschluss ist. Es ist ein Abschluss von einer ja auch nicht ganz so einfachen, recht ambivalenten Zeit der letzten beiden Jahre, die ich mit dem Verein auch durchlaufen habe. Jetzt geht es eben hoch in die zweite Liga, jetzt beginnt was Neues, und da war das jetzt einfach für mich ein guter Punkt zu sagen, okay, jetzt trage ich einfach den Lebensumständen Rechnung und werde schweren Herzens nicht schreiben, sondern eben einfach quatschen. So.
Ich entschuldige mich an der Stelle, falls es hier gerade etwas geknirscht und geknallt haben sollte. Die Tatsache, dass ich ein neues Setup habe zum Podcast aufnehmen, nämlich jetzt ein Mikrofon, was vor mir auf dem Tisch steht, zieht mit einer großen Begeisterung die Katzen an. Und ich muss hier die ganze Zeit verhindern, dass die mir in einer Tour auf den Schreibtisch springen. Und jetzt gerade hat mich die Kleine von hinten so überrascht, dass sie neben das Mikro geknallt ist. Ich hoffe, es sind niemandem die Ohren in Scheiben abgefallen. Zu der Veränderung deiner Lebensumstände. Die Kids krabbeln dir jetzt zwar gerade noch nicht über den Schreibtisch, aber tatsächlich die Tatsache, dass du in den letzten 2 Jahren tatsächlich zweimal Papa geworden bist und jetzt eben auch umgezogen bist und eine weitere An- und Abfahrt zum Stadion hättest, spielen da nämlich an auch massiv mit rein, oder?
Ja, also das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Punkt, wobei tatsächlich die Anfahrt, An- und Abfahrt zum Stadion jetzt wesentlich näher ist. Also wir haben die letzten Jahre ja in Gießen gelebt, sodass ich eigentlich immer Auswärtsspiel hatte, egal wo wir unterwegs waren, was mich aber nicht davon abgehalten hat, alles zu fahren. Inzwischen hat es uns nach Brandenburg verschlagen. Und da fahre ich jetzt entspannte Stunde 15 oder so zum Stadion, was also auch bedeutet, dass ich wohl in der kommenden Saison zumindest die Heimspiele sehr, sehr regelmäßig wieder werde besuchen können, was mich natürlich freut. Aber genau, ansonsten bestimmt jetzt die Familie, bestimmen jetzt die Kinder das Leben. Ich habe auf deine Einladung hin auch da tatsächlich nochmal so ein bisschen so nachgedacht und das Revue passieren lassen, was in den letzten beiden Jahren eigentlich alles so passiert ist. Also, und da meine ich nicht mal nur Corona, wobei das natürlich auch sozusagen in Bezug auf Fußball und so auch eine große Rolle gespielt hat. Aber du hast es gesagt, ich bin zweimal Vater geworden und kann da auch ganz offen und ehrlich sagen, dass das Papa-Sein der schönste Job ist, den ich in meinem Leben bisher hatte und haben durfte. Also das ist ein Riesengeschenk. Was ich natürlich auch einfach, wo ich halt einfach jetzt meine Priorität habe, meine Kinder aufwachsen zu sehen, was in meiner Lebensplanung oder in unserer Lebensplanung eigentlich auch gar nicht mehr vorgesehen war, aber dann trotzdem passierte und ein umso größeres Geschenk auch ist. Und also alle, die jetzt hier zuhören, die Eltern sind, die werden das verstehen, mit kleinen Kindern verdichtet sich das Leben unheimlich und werden auch die freien, also die wirklich freien Zeitfenster natürlich sehr, 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 sehr wenig. Und die sich dann halt noch auftun, jetzt auch gerade bei mir nochmal mit einem beruflichen, mit einer beruflichen Neuorientierung, mit einem neuen Vollzeit-Brotjob, die verbringe ich dann halt mit den Kids, ne? Und da überlegt man dann inzwischen schon auch eher zwei- oder dreimal, ob man dann, wenn man schon unter der Woche den ganzen Tag arbeiten ist, ob man dann am Wochenende auch noch sich den ganzen Tag ans Bein bindet und irgendwo hinfahren will oder die Zeit lieber anders verwendet. So ist es eben einfach. Ist für mich aber auch okay. Wie gesagt, die sehr intensive Fußballzeit war wunderschön. Die fehlt mir auch ganz, ganz oft an vielen, vielen Stellen. Aber das, was sozusagen jetzt angesagt ist, ist auch fantastisch, auch wunderschön. Und ja, die Zeiten, in denen ich dann vielleicht auch mit den Kids mal wieder ins Stadion, also gehe, vielleicht noch mal irgendwie regelmäßige Auswärtsfahrer, die kommen vielleicht wieder, wer weiß.
Ich wollte gerade sagen, ich habe das ja, Leserinnen meiner Kolumne wissen das vor allen Dingen mit einem meiner, ich habe zwei Neffen und zwei Nichten und also speziell mit dem kleinen Neffen komplett von sehr kleinen Kindesbeinen an mit vier durchgezogen. Mittlerweile wird er 16 und war jetzt das erste Mal auch alleine nur mit Kumpels im Stadion und ich habe so das Gefühl, my job here is done. Also es hat genauso funktioniert, wie man sich es eigentlich nur erträumen kann. Aber ist das was, worüber du manchmal nachdenkst, worauf du dich vielleicht auch freust? Noch sind sie ja natürlich zu klein oder beziehungsweise es muss ja auch jeder selbst entscheiden. Vielleicht hängt man sie sich auch einfach schon um und nimmt sie mit. Aber hast du da Bock drauf, irgendwann deinen Kindern mal diese Welt zu zeigen, die dir ja schon auch sehr viel gegeben hat?
Klar, also das ist, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das würde mir jetzt, also es wäre mir jetzt Wurst. Das ist schon eine sehr, sehr schöne Vorstellung, dann meinem Sohn und meiner Tochter irgendwann mal im Stadion zu sein und denen das so zu zeigen und näher zu bringen. Ich würde, glaube ich, aber, naja, ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie ich das vernünftig formuliere. Also ich würde es nicht erzwingen, so, sondern würde, also, das sage ich jetzt, ne? Wir können uns gerne in 5 Jahren nochmal unterhalten, aber ich glaube, ich wäre halt auch okay damit, wenn sich jetzt beide für das, für den Kontext so gar nicht interessieren, dann, dann ist das so. Also ich würde das jetzt nicht, nicht erzwingen. Aber es ist schon auch so, und das ist eigentlich ganz witzig, dass, dass mein Sohn, der, der wird 2, wenn jetzt, wenn jetzt hier Fußball im Fernsehen lief oder so, der FCM spielte, dass er sich dann schon auch sehr interessiert davor gestellt hat und schon auch irgendwie merkt, dass es für den Papa irgendwie was Wichtiges ist so. Und ja, also sollte es sich so ergeben, dass, dass die beiden dann irgendwann mal fragen, hier Papa, können wir mal mit ins Stadion, wenn du da halt immer hinfährst und so weiter, natürlich nehme ich die dann mit und dann gucken wir mal, was passiert. Aber das ist auch eine interessante, interessante Elternerfahrung, vielleicht teilen die ja einige Hörerinnen und Hörer auch. Es ist schon so, dass ich inzwischen auch, wenn ich im Stadion bin, mir dann auch vorstelle, okay, wie wäre das jetzt hier, wenn ich die, wenn ich die Kids hier mitnehme? Und dann sieht man auch bestimmte Szenerien und Kontexte manchmal auch nochmal ein bisschen anders. Wir hatten das bei uns im Podcast auch thematisiert, was dann zum Beispiel mit, was weiß ich, Schimpfworten oder unflätigen Beleidigungen zum Beispiel ist, die dann skandiert werden und so weiter. Wie verarbeitet man das dann als, als Elternteil und so weiter? Also das sind schon auch nochmal, ja, auch nochmal so Perspektiven, die die Kinder einem dann eben auch nochmal aufmachen, ja.
Ich kann dir mitgeben, also jetzt natürlich abgesehen davon, dass wir uns sicherlich einig sind, dass alles, was diskriminiert oder über eine, ich sag mal, freundschaftliche Beleidigung hinausgeht im Stadion, genauso wenig was zu suchen hat wie irgendwo anders. Aber wenn so die Fangesänge eben ertönten, ich habe dem Zwerg dann immer erklärt, was im Stadion passiert. Bleibt im Stadion und es hat auch relativ lange sehr gut funktioniert, bis er dann irgendwann mal diverse Sprüche zu Hause an seinem Vater ausprobiert hat, also meinem Schwager, der davon nicht so wahnsinnig begeistert war. Dann gab es eine kurze Auseinandersetzung darüber, ob das Kind irgendwie weiterhin mit darf ins Stadion, aber es war schon viel zu spät, um den jemals wieder davon abzuhalten. Also ich kann mich an diese Nervosität, gefällt es ihm, finde das cool oder nicht, sehr gut erinnern und wenn du dann merkst, dass so ein kleiner Kerl anfängt, auch für diese Sache zu brennen, das ist schon was sehr Cooles. Und apropos Brennen, eins seiner Lieblingserlebnisse, von dem er bis heute erzählt, war, als er das erste Mal Pyrotechnik aus so einer sicheren Nähe gesehen hat. Das war, also davon wird er, glaube ich, noch reden, wenn er mit 80 irgendwie im Rollstuhl ins Stadion fährt. Das hat ihn vollkommen fasziniert, also als Kind schon.
Ja, das sind dann so die prägenden Erlebnisse, ne, die, die man dann tatsächlich nicht vergisst. Ja, ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr gespannt und vielleicht, ja, wie gesagt, vielleicht hören wir uns ja in diesem oder einem anderen Format in einigen Jahren nochmal und dann kann ich berichten, wie es gelaufen ist. Ich bin da wirklich auch sehr, sehr, sehr gespannt, aber würde, wie gesagt, Stand jetzt erstmal schauen, wie sich so das Interesse entwickelt und ist dann natürlich auch sehr, sehr gerne fördern, wenn es denn da ist. So.
Ich wollte gerade sagen, irgendwann gibt es dann den Podcast nur der erste FCM mit Kids.
Ja, gar nicht schlecht. Genau.
Um auf den Podcast mal zu kommen, du hast schon gesagt, den wird es tatsächlich weitergeben. Was anderes, was du in deinem abschließenden Blogbeitrag geschrieben hast, war, dass die letzten 2 Jahre im Verhältnis mit dem Verein schwierig waren, was vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig ist für Menschen, die ja, sich darunter erstmal nicht nichts vorstellen können und draufschauen und denken, ja, was denn, der Club ist doch aufgestiegen. Was hat diese 2 Jahre kompliziert gemacht? War es vor allen Dingen Corona und die Tatsache, dass man nicht so hin konnte, also jetzt diese Saison ja schon wieder, oder waren es Sachen, die mehr mit dem Verein zu tun hatten? Warum war es schwierig?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, glaube ich, weil es auch wieder ein Zusammenspiel verschiedener Sachen ist. Also wir müssen jetzt nochmal zurückspulen zum März 2020, also als Corona im Prinzip voll zuschlug und ich ja eigentlich noch sozusagen ganz aktiv heim und auswärts alles gefahren bin und so. Und dann war das ja für mich genauso wie für viele, viele andere Fußballfans auch, dass mir da im Prinzip, und das sage ich auch immer noch so und so fühlt sich auch immer noch an, mir wurde da ein Leben eigentlich genommen durch Corona, weil halt eben klar war, okay, Stadion ist jetzt erstmal nicht mehr und das hatte sich damals so ein bisschen angefühlt, wie gegen so eine Wand zu laufen. So, also es war ganz, ganz schlimm so, also ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl des Kontrollverlusts auch so, okay, jetzt wird hier sozusagen eigentlich was beendet, was ich gar nicht selber beeinflussen kann.
Darf ich da ganz kurz mit einer Zwischenfrage reinquetschen?
Gerne, na klar.
Ich fand das in der Zeit erstaunlich, wie stark so eine bestimmte gesellschaftliche Wut sich auf den Fußball fokussiert hat. Also ich habe immer verstanden, dass man dem Fußball als, ich sag mal, Industrie, als Business vorwirft, er nimmt sich zu wichtig und man muss eben den Fußball vielleicht auch mal aussetzen und da geht es eben auch nicht anders um Kohle als in anderen Bereichen, die genauso ruhen müssen. Aber was ich nicht verstanden habe, war klar, Fans haben leider eine sehr schlechte Lobby, aber das so gar kein Verständnis dafür da war, dass es Menschen durch alle Altersgruppen und durch auch im Prinzip alle sozialen Schichten gibt, die das gewohnt sind, jedes Wochenende oder zumindest die Leute, die nur zu Hause ins Stadion gehen, jedes zweite Wochenende in einem feststehenden und auch ein Stück weit geschützten sozialen Raum zu verbringen und dass das von einem Tag auf den anderen weg war und es wurde mit der Wut auf dieses Business war mein Eindruck auch so total nivelliert, so nach dem Motto, interessiert uns nicht, haltet die Klappe, bla bla. Hat dich das noch zusätzlich getroffen oder hat das dich nicht so beschäftigt?
Das ist ein ganz spannender Aspekt, den du da jetzt gerade ansprichst, weil ich sozusagen den Mangel dieser Perspektive gar nicht so richtig wahrgenommen habe, um ehrlich zu sein. Also und da jetzt ja, das jetzt eigentlich dazu einlädt, da nochmal ein bisschen länger drüber nachzudenken. Also diese Wut auf den Fußball, klar, das habe ich auch wahrgenommen, dass Leute nicht diskutiert haben, was das mit Menschen macht, deren Sozialleben eigentlich vorbei ist. Mhm. Ja, so. Das hatte ich irgendwie im Diskurs nicht so auf dem Schirm. Dementsprechend hat es mich, glaube ich, auch zumindest bewusst nicht verärgert. Mich haben in der Zeit eher andere Sachen gefuchst, nämlich, also ich sag's jetzt mal sehr, sehr verkürzt, im Prinzip hat ja dieses Geschäft Profifußball während der Corona-Pandemie gerade so am Anfang halt auch eigentlich ja komplett seine Masken sozusagen fallen lassen so und es war das erste Mal im Prinzip wenn man das wohlwollend besprechen wollen würde, so, dass es hieß, okay, es geht natürlich ums Geld. So. Und das hat mich, also, das ist eigentlich schräg, ne, weil man weiß das wohl, so, also irgendwie ist einem das, glaube ich, also man kann ja die Augen nicht vorverschließen, dass da auch eine gewisse Kommerzialisierung auch beim eigenen Verein natürlich stattfindet, aber das nochmal in dieser Plastizität sozusagen so zu erleben, das war schon auch ernüchternd, was bei mir zum Beispiel auch dazu führt, dass ich so weit gehen würde zu sagen, ich bin FCM-Fan, aber ob ich Fußballfan bin, so in einem globaleren Kontext, was so den ganzen Profifußball betrifft, das könnte ich dir nicht mehr seriös beantworten. Ich würde sogar fast zu Nein tendieren, so, weil da so viele Entwicklungen einfach zutage traten, die sozusagen diese Kommerzialisierungsgeschichte nochmal so stark pervertiert haben. Das hat mich viel, viel mehr beschäftigt in dieser Zeit. Und das große Problem war ja, dann beim FCM auch, dass es sportlich schlecht lief, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, also ich komme jetzt, ich hoffe, das ist okay, irgendwie wieder so auf deine Ausgangsfrage zurück, gerne. Ansonsten gerne immer nochmal zwischengrätschen. So, und ja, da gab es dann eben auch viele, auch in der Öffentlichkeit ausgetragene, relativ hässliche Debatten, weiterspielen, nicht weiterspielen, FCM stand unten drin. Und dann wurde natürlich auch unterstellt, okay, ihr argumentiert jetzt aus einer bestimmten Motivlage heraus und so weiter. Also das war alles irgendwie sehr, sehr unschön. Und das Problem war eben, man hat, ich weiß nicht, wie es in Mainz war, aber in Magdeburg hatte ich das Gefühl ganz stark, sozusagen dadurch, dass man eben nicht hin konnte, auch so ein bisschen die Tuchfühlung zum Club verloren, so, ne? Und dann sind eben auch Ich verkürze das jetzt, versuche das jetzt auch nochmal so ein bisschen zu kondensieren, diese zwei Jahre, dann sind eben auch, ich sag mal, im sportlichen Bereich problematische Entscheidungen getroffen worden, problematische Kommunikation passiert, auf die man nichts entgegnen konnte. Und das fand ich auch eine ganz interessante, oder wenig entgegnen konnte, weil du quasi diesen Diskursraum Stadion nicht hattest. Mhm. Und das fand ich auch nochmal eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Also was macht das sozusagen mit einem? Und das hat mich dolle beschäftigt auf eine ungute Weise. Das hat ganz, ganz stark gearbeitet, so das Gefühl zu haben an vielen Stellen, boah, ich würde jetzt gerne irgendwie dagegen ansprechen, anbrüllen, anschreiben, wie auch immer, aber irgendwie sind das, also ist das sozusagen alles recht abstrakt, so weit weg, der Verein macht da sozusagen so, ich habe das mal mit so einem UFO verglichen, oxidiert da irgendwo rum und man hat eigentlich gar nicht mehr so richtig Bodenhaftung. Das war ein Problem und dann ist es ja so, auch das wirst du, denke ich, kennen und auch diejenigen, die viel mit ihren Vereinen machen, auch irgendwann, wenn man so ein bisschen Netzwerke aufbaut, Kontakte knüpft und so weiter, rutscht man ja oder rückt man ja auch recht eng an den Verein ran, so, ne? Und kriegt dann eben auch Dinge mit, die dann eben auch offenlegen können, dass es schon auch eine gewisse Diskrepanz gibt zwischen dem öffentlichen Erscheinungsbild und dem, was hinter den Kulissen eigentlich tatsächlich passiert und so weiter. Und da gab es eben auch, so die eine oder andere Hintergrundinformationen, die eine oder andere Entwicklung, die wir dann so mitbekommen haben, die einfach schwierig war so und die dann einfach irgendwie dazu geführt haben, dass ein großer Frust aufkam. Ich habe dann auch versucht, im Blog dann mit dem einen oder anderen Text noch was gegen, also sozusagen dagegen zu setzen, aber irgendwann auch gemerkt, okay, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen so zu dieser Situation und war dann irgendwie beschäftigt damit, quasi da mein eigenes Verhältnis so ein bisschen zu finden und habe ein gutes Stück, das spielt eben auch eine Rolle, habe dann eben dadurch auch ein gutes Stück Fußballromantik einfach verloren, so, weil wenn man dann ein bisschen weiß, wie der Hase eben tatsächlich läuft, dann dann geht da eben auch viel Nimbus verloren. Ne? Es gab im Ballesterer mal einen guten Text, bisschen anders gedreht, aber im Prinzip mit der gleichen Kernaussage. Da ging es darum, was es mit Fans macht, also was es mit Fans macht, wenn die anfangen, für ihren Verein zu arbeiten oder in ihrem Verein zu arbeiten. So. Und dass das eben die Wahrnehmung auf den Club auch nochmal sehr, sehr stark verändert. Und das gab es dann ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war, aber jedenfalls eine Person, die dort zitiert wurde, die eigentlich abgeraten hat davon, also zu sagen, wenn ihr euer Fansein, euch diese kindliche Naivität rund um so einen Fußballverein, wenn ihr euch die bewahren wollt, dann rutscht nicht so nah an den Verein. Und das würde ich heute auch so sagen. So, habe damit inzwischen aber meinen Frieden, bin auch gut damit. Habe da, glaube ich, eine ganz gute Einstellung gefunden. Aber das, ja, spielte in diese Zeit mit rein, wo eben mehrere Sachen passierten. Sportlicher Misserfolg, schwierige Kommunikation, schwierige Situationen auch im Verein, Dinge, die im Hintergrund liefen, die auch im Hintergrund bleiben, die dann dazu führten, dass ich mich sehr abgearbeitet habe, einfach an meinem Verhältnis zum Verein. Ja. Mhm.
Und wie hast du dann aber die Rückkehr der Fans ins Stadion erlebt? Hat dich diese Emotionalität dann trotzdem gepackt oder hattest du das Gefühl, es hat sich einfach was verändert, was sich zumindest für den Moment nicht zurückdrehen lässt?
Naja, das ist schon, das war ein Festtag so, als irgendwie klar war, okay, es gibt jetzt wieder die Möglichkeit des Stadions. Jetzt muss man auch differenzieren. Also es gab ja zuerst sozusagen die Phase, in der Menschen im Stadion auch zugelassen wurden, allerdings unter bestimmten Auflagen, bestimmte Personenanzahl, keine aktive Fanszene und so weiter. Das habe ich zweimal mitgemacht und fand das ganz, ganz furchtbar, weil mir da irgendwie klar wurde, das ist nicht mein Fußball. So, weil ich war es eben halt gewohnt, in der Kurve zu stehen und da Gas zu geben, 90 Minuten, was aus verschiedenen Gründen da eben nicht ging. Aber als, das erinnere ich auch noch ganz genau, jetzt in der gerade abgelaufenen Saison, das erste Heimspiel gegen die Zweitvertretung des SC Freiburg anstand und irgendwie klar war, okay, die aktive Fanszene kehrt zurück, es gibt der Support, da war völlig klar, das habe ich hier auch direkt hinterlegt, da fahre ich auf jeden Fall, da muss ich da sein, da muss ich hin. Und das war, das kann man wieder nur erleben und eigentlich schlecht beschreiben, das war wahnsinnig schön, das war richtig emotional, richtig toll, ich glaube, wir haben das Spiel unentschieden gespielt, 0-0, glaube ich, war völlig egal, weil sozusagen irgendwie klar war, okay, unser Fußball ist irgendwie zurück und das war für mich auch eine total gute Erfahrung, weil ich nämlich auch so die Befürchtung hatte, vielleicht sind da auch, also ist da eine bestimmte Leidenschaft doch irgendwie erkaltet und so. Und das kann ich sagen, das ist im Stadion nicht der Fall. Also wenn die Mannschaften auflaufen, wir einklatschen und es dann losgeht, dann geht's halt los. Und Ja, es hat er nochmal darauf aufmerksam gemacht, wie sehr das einfach gefehlt hat und wie wichtig das ist und wie schön das ist, das haben zu dürfen und wie wenig man das vorher vielleicht wertgeschätzt hat, weil es halt so verhältnismäßig normal war jedes Wochenende, ne?
Ich finde das auch tatsächlich erstaunlich. Ich weiß, dass ich in diesen zwei Hochphasenjahren von Corona auch gerade im beruflichen Kontext immer wieder Interviews geführt habe, auch beispielsweise mit Leuten aus verschiedenen Bereichen von Fanvertretung und so. Und dass man eigentlich immer genau darüber nachgedacht hat, was wird passieren, wenn die Fans irgendwann wieder so wie früher, noch ein bisschen in Anführungszeichen, aber im Prinzip wieder ins Stadion zurückkehren. Werden die überhaupt kommen? Wie wird die Stimmung sein? Wie wird sich's anfühlen? Und je länger das dauerte und je mehr Sachen der Fußball jetzt als Gesamtkonstrukt auch gemacht hat, über die Fans sich geärgert haben und desto mehr war eigentlich so die einhellige Meinung, das wird nicht funktionieren. Irgendwann werden die Vereine sagen, ihr könnt wiederkommen und die Leute werden sagen, warum? Ich habe mir in der Zeit was ganz anderes gesucht, ich brauche das nicht mehr. Und dann war es doch so, dass in fast allen Stadien solche Feste gefeiert wurden zur Rückkehr und die Leute eben doch gekommen sind. Vielleicht nicht alle, aber in einer sehr, sehr großen Anzahl. Und ich finde auch, wenn sich das vielleicht kitschig anhört, aber daran merkst du halt einfach, dass das eine Form von Liebe ist. Also das lässt sich eben nicht so regulieren und das lässt sich nicht mit Logik irgendwie erfassen, sondern in dem Moment, wo es wieder ging, waren die Leute wieder da und haben es geliebt. Also eigentlich, finde ich, ist das ja was sehr Versöhnliches. Es ist aber auch was, woraus eigentlich die Verbände und die Vereine nochmal eine Erkenntnis darüber ziehen sollten, was für eine Verantwortung sie haben, weil sie sind ein Stück weit die Verwalter dieser Liebe. Also sie müssen dafür sorgen, dass diese Liebe einen Schutzraum irgendwo ein Stück weit hat und dass eben nicht das Geschäft so wieder und weiter überdreht, dass am Ende dann diese Liebe eben doch zugrunde geht.
Ganz spannender Aspekt. Ich war jetzt gerade geneigt, dir an einem Punkt deutlich zu widersprechen, nämlich an dem, in dem du gesagt hast, dass sozusagen die Verbände die Verwalter dieser Liebe seien. Da war mein Impuls, sofort zu sagen, nee. Die Verwalter der
Leitplanken, ne? Natürlich nicht okay, das Gefühl selbst, okay, sondern.
Genau. Weil sonst hätte ich nämlich gesagt, nee, das sind sozusagen wir, also ja, diejenigen, die das Ganze einfach auch leben. Zustimmung zumindest zu dem Aspekt zu überlegen, dass es da eben schon auch Leute gibt, denen das mehr bedeutet, als eben nur das neue Trikot zu kaufen und irgendwie schick auszusehen und so. Ich finde, das passt aber auch nochmal ganz gut zu einem Aspekt, den du vorhin aufgemacht hast, nämlich sozusagen dieser Frage, was gefehlt hat und dieser Frage auch, was dieses Fußballleben für Menschen auch bedeutet. Und ich glaube, da muss man schon auch nochmal sehr, sehr klar machen, dass das, was aktive Fußballfans so tun oder Leute, von mir aus auch keine Ultras sind, aber eben doch irgendwie alles fahren, was das eigentlich für ein irres Leben ist und was das aber auch heißt. Ja? Also du bist sozusagen jedes Wochenende, oder machen wir es an meinem Beispiel. Ich war eine Zeit lang wirklich jedes Wochenende unterwegs, hatte da meinen Freundeskreis, habe da die gleichen Leute getroffen. Und man, also abstruse Sachen sozusagen in Kauf genommen, übelst früh irgendwie aufgestanden, stundenlang irgendwo hingegurkt, eine Niederlage gesehen, stundenlang zurückgegurkt, das macht ja kein normaler Mensch freiwillig eigentlich, ne? Also eigentlich haben wir ja alle eine Macke. So, und wenn du dann sozusagen diese Sache nicht mehr hast, macht es eben darauf aufmerksam, was das einfach auch für ein besonderes Lebensgefühl, für ein besonderer Takt ist, und wenn es dann wieder geht, saugst du es ja auf und nimmst es halt mit. Und ich finde es eigentlich, also diese Liebe-Analogie finde ich toll, weil das eben wirklich was ist, was eben einfach überdauert so und was auch nochmal so Bindungen deutlich macht und sozusagen die Bedeutung, wie gesagt, soziales, haben wir jetzt alles schon angesprochen, soziales Netz, Bekanntschaften, das ist ja wie, ich vergleiche das manchmal gerne mit so einer Kirchengemeinde, ne? Also du triffst dich am Sonntag irgendwie in einem entsprechenden Raum, hast da deine Klagelieder und hohe Gesänge, hast dann eine Community und da sind schon viele Bezüge und so. Und das hat man jetzt, glaube ich, ja, bei der Rückkehr der Leute ins Stadion ganz gut gesehen und diejenigen, die das dann entsprechend auch treiben, ja, die sind wieder zurück, aber möchte aber auch gar nicht ausschließen, dass der eine oder die andere dann vielleicht irgendwie auch gesagt hat, okay, ich war sonst früher mal auf der Haupttribüne, aber eigentlich habe ich jetzt auch andere Sachen gefunden. Also das wird es sicher auch geben, bin ich sicher.
Ja. Ja, aber also ich finde das, wo es vielleicht abschließend auch passt mit der Liebe, ist, dass Liebe eben verzeihen kann. Und in dieser Corona-Phase sind sicherlich und überhaupt im Fußball laufen immer wieder, wenn wir auf den reinen Business-Part gucken, Sachen auf eine Art und Weise, wo man eigentlich sagen muss, das geht so nicht. Und es gibt so viele Fans, die eben eine soziale Verantwortung selbst vorleben, die sie auch fordern von den Vereinen. Und man muss da immer wieder in einen engen Dialog miteinander treten, finde ich. Aber auch die Dinge, die eben passiert sind, auch das, worüber man sich geärgert hat, ist ein Stück weit verziehen worden in der, ich sag mal, positiven Hoffnung darauf, dass vielleicht doch auch die Vereine was gelernt haben aus dieser Phase. Das wird sich natürlich in den nächsten Jahren zeigen. Was für deinen Verein auf jeden Fall gilt, ist, dass die jetzt zu Ende gegangene Saison eine sportlich sehr positive war. Ihr seid an deren Ende nämlich aufgestiegen oder also an deren Ende ist ja fast schon nicht richtig formuliert. Es stand ja schon eine Weile fest. Was bedeutet dir diese Rückkehr in die zweite Liga und wie groß siehst du den Traineranteil daran? Christian Titz kam im Februar 2021, hatte ja auch vorher ein paar für ihn persönlich beruflich wahrscheinlich nicht so super positive Erfahrungen gemacht und er ist jetzt aber schon auch ein Stück weit der Macher dieses Aufstiegs, oder?
Ja, also auf jeden Fall hat er da einen sehr, sehr, sehr großen Anteil. Das kann man sicher so sagen. Ich würde da aber gerne auch noch Ottmar Schork, den sportlichen Leiter, der ein bisschen früher da war als Christian Titz, würde ich da gerne mit dazu nehmen. Der kam im November 2020, wenn ich da nicht ganz falsch liege. Und die beiden im Zusammenspiel sind meiner Meinung nach hauptverantwortlich dafür, dass es jetzt diesen Erfolg gegeben hat, weil Ottmar Schork und Christian Titz eben diese Mannschaft zusammengestellt haben. Christian Titz hat sie trainiert, hat der Mannschaft eine Spielidee mitgegeben, die sicherlich auch gepaart mit einer gewissen Qualität, der die Liga nicht gewachsen war. Das muss man, kann man, glaube ich, auch bei aller Fanbrille kann man das, glaube ich, schon auch so stehen lassen. Also da sprechen ja auch spricht die Tabelle und sprechen die Ergebnisse eben auch für sich.
Viele richtig hohe Siege, ne?
Ja, und vor allem auch, das möchte ich ja an der Stelle auch nochmal stark machen, eben auch, als es schon längst entschieden war, ne? Und wir dann eben gegen Mannschaften gespielt haben, wie jetzt gerade zum Schluss in Osnabrück, für die es halt noch was, um noch was geht. Und dann schießt du die 5-1 ab zu Hause, also bei denen zu Hause, ne? Das spricht auch für einen Charakter, der da in der Mannschaft ist, und eben einfach für ein gutes Händchen bei der Kaderzusammenstellung und bei der Mannschaftsführung so. Also klar, Christian Titz und Ottmar Schork haben das definitiv federführend gemacht. Natürlich gibt es ja auch immer noch das Team hinter dem Team, wissen wir auch alle, die da auch alle ihren Anteil hatten. Aber das kann man schon so sagen. Und was man auch nochmal sagen muss, ist, dass Christian Titz uns ja wirklich aus einer kompletten Lethargie eigentlich rausgeholt hat, weil der Verein war tot, die Mannschaft war tot, so zu dem Zeitpunkt, zu dem er kam. Es war alles irgendwie furchtbar schlimm. Ja, es gab ja dann sogar, fand ja dann Corona-bedingt zwar später, aber es fand auch statt, eine außerordentliche Mitgliederversammlung, die von der Mitgliederinnenschaft einberufen worden ist, weil alles so schlimm war. Und Christian Titz hat es dann geschafft, mit seiner Idee von Fußball eben auch wieder diese Begeisterung zu entfachen und den FCM wieder dahin zu bringen, wo er meiner Meinung nach eigentlich auch ganz gut erstmal hingehört, nämlich in die zweite Liga. Und jetzt fragtest du auch nach, so was bedeutet mir dieser Aufstieg oder was bedeutet der Aufstieg vielleicht auch für den Verein? Also das ist schon auch schräg, weil es so lange sich andeutete und dann auch eigentlich klar war, dass auch mein Verein diesen wahnsinnigen Vorsprung nicht wird verspielen können. So. Und man sich also schon ein bisschen darauf einrichten konnte und es aber ganz anders sich anfühlt, für mich zumindest persönlich, ich kann ja nur für mich sprechen, als 2018 beim ersten Aufstieg. Da war für alle alles neu. Also da war keiner im Verein, glaube ich, der zweite Liga irgendwie kannte. So, man hat sich da so ein bisschen vorgetapst und dementsprechend, also auch sehr verkürzt jetzt wieder, ging es auch aus mit dem direkten Wiederabstieg. Das ist jetzt ein bisschen anders. Also ich glaube schon sagen zu können, dass das Gefühl im Umfeld schon auch eher ist, dass wir da mitspielen werden können. Es wird natürlich trotzdem gegen den Abstieg gehen, aber das Gefühl, also ich fühle mich besser, ich fühle den Verein, sag ich so, ich fühle den Verein besser vorbereitet für die zweite Liga und habe einen riesen Bock auf die nächste Saison. Ich freue mich einfach auf die Spiele. Vielleicht tut uns Hertha BSC ja noch den Gefallen, in unsere Liga zu rutschen. Das wäre dann für mich zumindest ein gut machbares Auswärtsspiel. Mit 10.000 Menschen dort ins Olympiastadion einzureiten. Und also das ist alles bei mir komplett positiv besetzt, mit wenig Bedenken. Und ist schön, ist aber anders als dieser erste völlig fabelumwogene, sagenumwobene Aufstieg mit einer Truppe, die im Prinzip in der Regionalliga schon zusammen war und dann diese ganze Entwicklung mitgemacht hat. Also das war schon auch nochmal anders. Aber vielleicht wird man auch einfach älter und abgeklärter, das kann natürlich auch sein.
Ich glaube nicht. Man muss dazu sagen, wir nehmen eine Woche vor der Veröffentlichung auf. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört am Mittwoch, dann werdet ihr schon wissen, ob Alex und ich beide zufrieden sind mit dem Ausgang der Relegation.
Okay.
Eher, weil er ein Auswärtsspiel direkt vor der Haustür hat und ich, weil mein Mann mit seinem Verein wieder in die Liga zurückkehrt, in die aus meiner Sicht gehören und wir vor allen Dingen wieder eheinterne Erstliga-Battles haben, auf die wir seit 4 Jahren verzichten müssen. Das alles und noch viel mehr werdet ihr nächsten Mittwoch längst wissen. Wir wissen es jetzt heute noch nicht. Du hast gerade gesagt, du glaubst, der Verein ist deutlich besser aufgestellt und vielleicht auch besser vorbereitet auf die Liga als beim letzten Aufstieg. Inwiefern?
Naja, also zum einen, wie gesagt, hat das zu tun mit den handelnden Personen. Ottmar Schork war lange in Sandhausen unterwegs, in ähnlicher Funktion, wie er jetzt bei uns ist. Er kennt die Liga, glaube ich, sehr, sehr gut und ist halt einfach auch gut vernetzt. Auf der Position hatten wir diese Kompetenz beim ersten Aufstieg oder auch dieses Netzwerk aus meiner Sicht eben nicht. Es hat sich intern, es würde jetzt, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen, das alles auszubuchstabieren, aber es hat sich sozusagen vereinsintern, der Verein hat sich nochmal ein bisschen breiter auch aufgestellt, also eine sportliche Leitung und kaufmännische Leitung zum Beispiel in der ausgegliederten Spielbetriebs GmbH sind getrennt. Christian Tietz haben wir einen Trainer, der zwar nicht lange, aber immerhin schon mal ein bisschen dort auch unterwegs war. Die Spielphilosophie ist eine klare, es gibt eine klare Identität irgendwie, was zumindest naja, das Sportliche, das Spielerische betrifft. Und es gibt natürlich auch immer noch einige Baustellen, Trainingsbedingungen, Kraftraum, Sachen, sozusagen infrastrukturelle Dinge, wo noch viel, viel Nachbesserungsbedarf ist. Aber ich habe so das Gefühl, dass der Verein, die Gremien, die Vereinsführung, die Strukturen auch durch dieses Zweitliga-Jahr sehr, sehr viel lernen konnten, auch wenn es eben dann bitter endete. Und habe große Hoffnung, dass diese Erkenntnisse jetzt einfach auch in die Vorbereitung der neuen Saison einfließen und wir dann eben ein bisschen nochmal anders vorbereitet einfach in diese Liga starten. Und da bin ich von überzeugt, das ist natürlich auch ein Stück weit Hoffnung mit verbunden, man weiß es ja immer erst hinterher, aber das sind sozusagen die Dinge, die mir da jetzt erstmal in den Kopf kommen würden, glaube ich.
Was macht Christian Titz für dich aus und warum passt er zu eurem Verein?
Na, was macht ihn aus? Also er macht sein Ding, was sozusagen die Spielidee betrifft. Kleiner Funfact am Rande, ich glaube, die ersten 3 Partien, die er bei uns an der Seitenlinie stand, gingen alle verloren. So, okay. Weil das natürlich eine Weile dauerte. Und es gab aber in der Saison auch ein paar Sachen, wo irgendwie klar war, okay, er hat seine Struktur, sein Stiefel, sein Ding und das funktioniert auch und das macht er eben auch. Und hat eben die Fähigkeit, glaube ich, die Mannschaft da auch mitzunehmen und ja, auch an die eigenen Stärken glauben zu lassen. Ich durfte Christian Tietz bei einer Gelegenheit, vielleicht kennenlernen ist vielleicht zu viel gesagt, aber halt habe ihn getroffen, gesprochen und empfinde ihn als einen ganz, ganz angenehmen Menschen so und bin natürlich jetzt nicht bei der Trainingsarbeit dabei, aber kann mir schon ganz gut vorstellen, dass er es eben auch hinbekommt, die Mannschaft entsprechend auch zu führen und ja, der aktuelle Erfolg gibt ihm ja auch recht. Ob er jetzt der Trainer ist, der die nächsten 10 Jahre bei uns an der Seitenlinie steht, weil er einfach wie die Faust aufs Auge zur Stadt Magdeburg mit ihren Eigenheiten und zu dem Verein passt, da würde ich mich jetzt soweit nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Es ist für jetzt, ist es toll, wir genießen das alle. Und er hat sich da auf jeden Fall auch ein sehr, sehr gutes, völlig zu Recht, ein sehr, sehr gutes Standing erarbeitet in seinem, mit dem Typ, den er ist, mit dem Fußball, den er spielen lässt. Und dem Erfolg natürlich auch, den er hatte. Und dann schauen wir mal, was die nächste Zeit so bringt.
Mhm. Wir haben es schon gesagt, du wirst nicht mehr über den ersten FC Magdeburg schreiben in deinem Blog in der kommenden Saison, aber es wird weiter den Podcast geben. Genau. Was ist denn so die Idee? Wird es beim Podcast auch inhaltlich ein Stück weit eine Neuausrichtung geben? Ihr macht den nach wie vor zu zweit, oder?
Genau. Ja, da bin ich eigentlich eher so ein Freund der Maxime, never change a running system. Also das ist für den Thomas und mich eigentlich auch immer noch völlig unbegreiflich, dass es tatsächlich Menschen gibt, die uns zwei Trollos beim über Fußball sprechen zuhören. So.
Die Leute kaufen sogar euer Merchandise, oder?
Ja, und unterstützen uns auch und so weiter. Also das ist schon auch alles sehr, sehr cool. Wir haben auch einfach eine total coole Hörerinnen und Hörer-Community. Also Grüße auch an der Stelle. Das macht großen, großen Spaß, da auch in der Interaktion zu sein und das immer wieder mitzubekommen. Ich denke, wir werden ganz grundsätzlich an dem, was wir so machen und was wir, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt so schlecht machen, zunächst erstmal festhalten. Was natürlich total spannend wird in der neuen Saison, ist das Potenzial, wieder mehr Gäste von anderen Vereinen dann in den Podcast auch einzuladen. Das ist jetzt in den letzten, würde ich sagen, 2 Jahren so ein kleines bisschen zu kurz gekommen, auch aus verschiedenen Gründen. Aber es gibt jetzt wieder so ein paar neue Vereine, gegen die wir noch nicht gespielt haben, wo wir dann auch immer ganz, ganz viel lernen können von den Leuten, die dann bei uns zu Gast sein dürfen. Ich hoffe sehr, dass wir es schaffen, ein bisschen diversere Stimmen in den Podcast zu holen. Also das ist so mein Ziel so ein bisschen, dass du dann halt eben nicht immer 3 Dudes hast, die über Fußball sprechen so, sondern dass wir das auch ein bisschen, einfach so ein bisschen diverser hinbekommen.
Deswegen lade ich hier auch ab und zu mal einen Mann ein.
Ja, das machst du richtig. Genau. Nee, aber da wird sich nicht wesentlich was ändern. Wir bleiben da, glaube ich, bei unseren bewährten Strukturen und gucken mal, auch das ist so ein Format, das hat sich irgendwie auch organisch so Stück für Stück entwickelt und ist in allererster Linie erstmal was Thomas und ich gerne machen, uns einmal die Woche zu verabreden und ein bisschen was zu quatschen und da unsere Gedanken auszutauschen. Und dann hören die Leute das und kommen auch in Interaktion und das macht Spaß. Also warum da jetzt fundamental was ändern?
Sehr schön. Das klingt sehr positiv und sehr optimistisch und genau auf einer solchen Note ist doch auch ein guter Punkt, um aufzuhören, zumal wir uns fix für 1 Stunde verabredet haben, weil ich nämlich weiß, du musst jetzt noch Luftballons aufpusten für einen nahenden Kindergeburtstag. Das heißt, genau. Ich möchte nicht, dass du alle deine Puste schon rausgesprochen hast, wenn wir hier miteinander fertig sind. Lieber Alex, es war mir ein Fest und eine Freude, dich hier zu Besuch zu haben. Wir werden alle deine Aktivitäten in den Shownotes verlinken, damit die Menschen dir folgen und zuhören können. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Mir hat es auch großen Spaß gemacht und ich freue mich vor allem drauf, dass wir doch hoffentlich in Bälde mal irgendwo analog vielleicht auch mal ein Kaltgetränk zu uns nehmen und dann einfach noch mal ein bisschen weiterschnacken.
Das machen wir auf jeden Fall. Darauf freue ich mich auch. Und ihr da draußen, liebe HörerInnen, habt hoffentlich die Gelegenheit, beim, vorm oder nach dem Podcast hören, Kaltgetränke eurer Wahl zu euch zu nehmen. Es geht jetzt in den Fußballstadien, in die Sommerpausen. Wir haben, wie gesagt, noch 2 Folgen vor uns vor der Sommerpause. Freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. Bis dahin, passt auf euch und aufeinander auf. Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.